Es ist Samstag, der 31. Januar.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Im Wirtschaftsflügel der CDU empört man sich über die sogenannte Lifestyle-Teilzeit. Aber bislang sind noch keine Maßnahmen gegen Markus Söder verhängt worden. In Sachsen-Anhalt ruhen nun alle Hoffnungen auf einem gewissen Sven Schulze, zumindest unter Demokraten. Schulze, CDU, der diese Woche zum Ministerpräsident gewählt wurde und Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl im Herbst ist, scheint der einzige zu sein, der einen Triumph der AfD verhindern könnte. Ich hingegen würde mir wünschen, dass unsere ostdeutschen Schwestern und Brüdern so oder so Abstand davon nehmen, eine rechtsextreme Partei mit der Mehrheit auszustatten. Bruce Springsteen knüpft an seinen Mega-Hit Streets of Philadelphia an. Seit Sonntag ist Streets of Minneapolis veröffentlicht. Ein ähnlich trauriger Song wie damals. Damals ging es um das Leid, das das AIDS-Virus über die Gesellschaft brachte. Heute geht es um das Leid, das das Mager-Virus über die Gesellschaft bringt. Dass sich dort auf den Straßen von Minneapolis etwas zusammenbraute, war seit Wochen erkennbar. Dass es so brutal, so historisch sein würde, dass es Amerika an einen Wendepunkt seiner Geschichte bringen könnte, nicht unbedingt. Trumps Spezialeinheit ICE führte Razzien in Schulen, Restaurants und Geschäften durch, auf der Jagd nach Migranten ohne offizielle Papiere. Minneapolis Bürgermeister sprach von einer Belagerung, die Menschen protestierten. Dann wurde Rene Good erschossen. Es folgten noch mehr Proteste, noch mehr Beamte und schließlich am letzten Samstag die Erschießung von Alex Pretty mit 10 Schüssen auf offener Straße, eine Hinrichtung. Mittlerweile hat Trump den für den Einsatz verantwortlichen Grenzschutzkommandeur Gregory Bovino von seinem Chefposten entlassen. Er scheint die Lage beruhigen zu wollen, vorerst zumindest. Was ist diese gruselige Eisbehörde? Wie geht sie mit Menschen um? Und welches Ziel verfolgt Donald Trump mit der brachialen Jagd auf Migranten? Nur eine andere Einwanderungspolitik? Oder doch etwas noch Größeres, Perfideres? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Alexandra Berlin, meine Kollegin vom Spiegel Auslandsressort, hat bereits aus der Ukraine, Israel und immer wieder auch aus den USA berichtet. Diese Woche war sie in Minneapolis und kommt gerade rechtzeitig nach Berlin zurück, um mit uns über die Lage dort zu sprechen. Kerstin Kohlenberg von der Zeit, sie hat viele Jahre als Korrespondentin in den Staaten berichtet. Im Zeitverbrechen-Podcast sprach sie jüngst darüber, wie sich die US-Polizei seit den Protesten rund um George Floyd verändert hat und was es bedeutet, in einem bis an die Zähne bewaffneten Land zu leben. Lukas Hermsmeier, der freie Journalist, berichtet seit über 10 Jahren aus New York und schreibt von dort aus vor allem für linke Medien. Derzeit ist er auf Heimatbesuch in Berlin und sagt, der Widerstand der Menschen in Minneapolis hat sich gelohnt. Herzlich willkommen, ihr drei. Schön, dass ihr da seid.
Hi Markus.
Hallo.
Hallo und Dankeschön für die Einladung.
Die Bilder und Videos, die uns diesen Monat aus den USA erreichen, die waren brutal und beklemmend. Bewaffnete, vermummte Männer, die in großen SUVs durch die Stadt fahren, Razzien in Schulen, Restaurants und Geschäften. Ein 5-jähriger Junge, der gerade aus dem Kindergarten kam, als er und sein Vater festgenommen wurden. Und dann natürlich die Gewaltvideos, die um die Welt gingen, die Tötung von Rene Good und Alex Pretty auf offener Straße durch ICE und Grenzschutzagenten. Alexandra, du warst noch Anfang dieser Woche in Minneapolis vor Ort. Was war dein Eindruck? Wie haben die Einwohner der Stadt diese letzten Wochen erlebt?
Also, ich habe das Gefühl, dass es so 2 Stimmungen in der Bevölkerung gibt. Einmal unglaubliche Wut auf das, was ICE und die Grenzschutzpolizei in ihrem Bundesstaat, in ihrer Stadt tut. Also es gibt quasi jeden Tag Demonstrationen, die Menschen sind wirklich aufgebracht. Leute verbringen Stunden am Tag damit, anstatt zu arbeiten, gegen ICE zu demonstrieren und sich zu wehren. Das ist total präsent, diese Wut in der Stadt. Und gleichzeitig, und das hat mich sehr berührt, gibt es auch einen großen Zusammenhalt unter den Menschen und eine große Solidarität. Also Todesort von Alex Pretty zum Beispiel, da stehen Menschen, die verteilen Handwärmer, weil es gerade minus 15 Grad hat. Da bekommt man Müsli-Riegel in die Hand gedrückt von Fremden. Leute umarmen sich, die einander gar nicht kennen. Also die ganze Stadt ist jetzt nach den zwei Toten noch mal viel stärker zusammengerückt.
Mhm. Kerstin und Lukas, ihr wohnt bzw. habt beide längere Zeit in den USA gewohnt. Welche Eindrücke haben euch Freunde, Verwandte, Bekannte aus Minneapolis oder sonst wo erreicht?
Was mir aufgefallen ist, ist, dass es so eine unglaubliche Sehnsucht nach der neuen Bürgerbewegung gibt. Dass es endlich dazu kommen soll, dass die Leute massenhaft auf die Straße gehen. Und gleichzeitig aber auch so eine Leere und gepaart mit so einer großen Angst. Also ich glaube, diese No Kings Bewegung, das hat ja gezeigt.
Proteste dass, gegen Donald Trump, der als King dort bezeichnet wurde, genau.
Und die man immer hofft, dass das so möglicherweise sich weiter auch bei anderen Events mal wieder zeigen wird. Und das waren halt tatsächlich häufiger ältere Leute. Also du hast nicht die jungen Leute gesehen auf der Straße. Das weiß ich nicht, wie das jetzt in Minnesota ist. Die Bilder, die ich sehe, das sind auch eher so, weiß ich nicht, 35, 40 aufwärts. Und das sagt natürlich ein bisschen was über Amerika aus. Also diese Frustration und die, glaube ich, auch die Hoffnungslosigkeit, ob so ein Protest wirklich was bewegen könnte.
Diese Machtdemonstration, die sich rund um Eis einfach besichtigen lässt, wird das von vielen als etwas Fundamentales empfunden, Lukas?
Ich glaube schon, ja. Also ich würde mich auch anschließen, diese Mischung aus Wut und Courage der letzten Tage und Wochen, die finde ich auch mit am beeindruckendsten. Was mir aufgefallen ist jetzt in der, ich habe es ja aus der Distanz verfolgt in dem Fall, aber dass sich auch so viel, was in dem letzten Jahr passiert ist an Trainings, dass die Leute wissen, wie sie sich verhalten müssen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, dass bestimmte Netzwerke der gegenseitigen Hilfe entstanden sind, all das zahlt sich jetzt aus, ja, dass Leute über Signal-Chats und zum Teil dann auf der Straße mit Trillerpfeifen sofort wissen, wo sie hin müssen. Das ist ja ein unglaublich beeindruckendes Netzwerk und das hätte es auch ohne den Vorlauf nicht gegeben. Also sowas braucht Zeit und in Minneapolis kommt dazu, ist ja auch eine besondere Stadt. 2020 George Floyd, der Mord, das hat unglaublich viel Widerstand damals ausgerufen und oder bewirkt und da hat sich unglaublich viel in diesen Jahren getan an sozialer Struktur und ich glaube, das kommt gerade auch zur Geltung und die Leute zur Frage nach Trumps Macht Demonstration. Die Leute haben eine aufgestaute Wut und sie sehen, dass diese Behörde, also viele, dass diese Behörde auch nicht reformierbar ist. Da geht es jetzt nicht um ein paar Tricks, die man machen kann, dann ist Eis gut. Viele Leute, mit denen ich spreche, sagen, Eis gehört abgeschafft.
Hast du das auch erlebt bei deinen Gesprächen vor Ort?
Ja, ganz, ganz viel. Also um einmal ganz kurz auf Kerstin noch zurückzukommen, ich hatte schon auch Gespräche mit sehr vielen jungen Menschen. Also es kann sein, dass in den vergangenen Jahren diese Bewegung oder diese Sehnsucht eher von den Anführungszeichen Älteren getragen wurde. Aber ich habe jetzt auch viel mit Leuten gesprochen, die Studenten waren, die sich über soziale Netzwerke organisieren, das sind nicht die 30 plus. Die Frage nach, ob man sich wünscht, dass diese Behörde reformiert wird. Also der allergrößte Wunsch für die Menschen in Minneapolis ist erstmal, dass Eis einfach aus ihrer Stadt verschwindet. Das hat sozusagen Prio 1, das ist ganz oben. Und danach kommt aber direkt, dass man natürlich nicht möchte, dass Eis dann einfach in die nächsten Bundesstadt weiterzieht, sondern das Endziel ist schon, dass Eis abolished, abgeschafft wird. Ja.
Insgesamt?
Ja. Habe ich sehr oft gehört.
Lasst uns darauf schauen, wie es zu der Eskalation in Minneapolis gekommen ist. Den ganzen Dezember schon hatte ICE kleinere Einsätze in Minnesota im Bundesstaat durchgeführt. Am 6. Januar dann kündigte der Behördenchef den größten Migrationseinsatz überhaupt in Minneapolis an. 2000 Beamte sollten dort hingeschickt werden. Der Grund dafür waren, dass Dutzende Amerikaner mit somalischen Wurzeln in Minnesota angeklagt wurden. Das Sozialsystem in den vergangenen Jahren mit Scheinfirmen um mehr als eine Milliarde Dollar geprellt zu haben. Die demokratische Regierung Minnesotas ist ersten Hinweisen lange nicht nachgegangen. Der zuständige Staatsanwalt sprach nach Bekanntwerden der Vorwürfe Anfang Dezember von Betrug im industriellen Stil. Donald Trump nannte Minnesotas Somalis Müll. Die Menschen seien aus der Hölle in die USA gekommen. Wir wollen sie nicht im Land. Da wurde also schon mal von ganz oben die Stimmung aufgebaut. Kerstin, wie ernst ist dieses Problem vor Ort? Was weißt du darüber? Und dann direkt anschließend die Frage, hätte ICE wirklich etwas in dieser Sache, diesem Sozialmissbrauch, unternehmen können?
Also Minnesota ist ja ein Staat, der ein unglaublich gutes soziales Netz hat. Also im Vergleich zu anderen Staaten, was auch zu vielen Migranten eben geführt hat, weil man dort einfach sehr viel Unterstützung kriegt für die Kinder, für die Sprache, Hauskauf, all diese Sachen. Und ich glaube, wie in allen sozialen Systemen gibt es immer Leute, die diese Systeme ausnutzen. Und in dem Fall waren das, ich glaube, etwas um die 80 Leute. Es waren halt, ich glaube, 8 waren nicht somalischen Herkunft und die haben einfach dieses System ausgenutzt und haben Millionen vom Bundesstaat abgezogen für Leistungen, die sie nie vollbracht haben. Mhm. Und das ist dann erst über einen YouTuber und über Social Media aufgekommen. Dann gab es erste Klagen 2020 und dann eben jetzt nochmal große Verfahren. Und das ist natürlich so ein Lightning Rod, also irgendwas, was natürlich bei Trump ankommt und was er aufnimmt. Und mhm. das war dann sozusagen die Einfallsschiene. ICE selber ist natürlich nicht für solche Themen zuständig. Die sind für die Abschiebung von illegal in dem Land befindlichen Migranten zuständig. Und das sind alles Leute
Trump
gewesen.
Trump hat das dann vermischt, ne? Die beiden Sachen.
Entweder amerikanische Staatsbürger waren oder eben eine Aufenthaltsberechtigung hatten. Also das hat er vermischt und plötzlich waren alle Somalis, standen unter Verdacht.
Ja, als dann die ICE-Beamten in Minnesota ankamen, war die Heimatschutzministerin Kristi Noem direkt am ersten Tag mit vor Ort und drehte dort sogar ein Video, in dem sie einen Mann in Handschellen neben sich hatte und zudem sagt, du wirst für deine Straftaten zur Verantwortung gezogen werden. Sollte die ICE-Aktion in Minnesota ursprünglich so mehr so ein PR-Stunt sein?
Ich habe das Gefühl, dass ganz viel von dem, was ICE da tut, eigentlich ein PR-Stunt ist. Also auch eine Außenwirkung haben soll, abschrecken soll. Die Menschen, die ICE da auf der Straße aufgreift oder in den Häusern aufgreift, das sind ja nicht die Leute, die Sozialbetrug begehen. Also da werden teilweise Menschen angehalten, einfach nur, weil sie einen Akzent haben oder eine dunkle Hautfarbe. Das hat ja mit echter, wirkungsvoller Migrationspolitik überhaupt nichts zu tun.
Ich finde, das Krasse ist ja auch, die haben ja diese sehr gewaltsamen Momente zusammengeschnitten, wie so kleine Musikvideos unterlegt mit Ice Ice Baby und mit irgendwelchen Hip-Hop-Songs und haben das dann wie so eine, wir flexen die Muskeln, haben sie das ins Netz gestellt und das ist natürlich für eine ganz kleine, super online Wählerschaft gemacht. Die Frage ist halt, also in welcher Welt leben sie, was soll da im Allgemeinen für Amerika bei rumkommen? Welches Bild von Amerika, welches Bild auch von amerikanischer Polizei soll dabei rumkommen? Denn natürlich hat die Polizei in Minnesota seit George Floyd darum gekämpft, dass es überhaupt wieder Vertrauen in sie gibt. Die Leute haben denen ja nicht mehr vertraut nach den Bildern mit George Floyd. Und ich glaube, eine Sache, die ich für mich so unterschiedlich ist, jetzt zu Vergleich zu George Floyd. Nachdem das mit George Floyd passiert ist, da gab es eine Untersuchung, es gab eine Anklage und es gab eine Verurteilung. Also da hat quasi der Rechtsstaat, der war da und hat funktioniert. Und man hat den Polizisten hinterher, allgemein, ganz Amerika hat gesagt, das war nicht okay. Und was jetzt passiert ist, keiner wird angeklagt. Es gibt noch nicht mal eine Untersuchung. Die FBI-Frau, die versucht hat, die Untersuchung zu starten, die wurde kritisiert und ist zurückgetreten.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Wir versuchen mal, die Dynamik chronologisch aufzuarbeiten. Dann gab es den 7. Januar. Da wurde die 37-jährige Mutter Renee Good erschossen auf einer Straße, auf deren ICE-Einsatz stattfand, hatte sie ihr Fahrzeug, ihr SUV, quer geparkt, wahrscheinlich um die Beamten zu ärgern, ihnen den Weg zu versperren, diese Aktion möglichst zu boykottieren. Als die ICE-Agenten dann versuchten, in ihr Fahrzeug einzudringen, fährt Renee Good los und ein links von ihrem SUV stehender Beamter, Jonathan Ross, feuert 3 tödliche Schüsse auf sie. Donald Trump sagte über den Fall Good, sie hat sich schrecklich verhalten. Sie hat nicht nur versucht, ihn umzufahren, sie hat ihn umgefahren. Tja, da gibt es nun Videos, ihr schüttelt alle den Kopf, berechtigterweise. Unter anderem die New York Times hat ganz klar nachgewiesen, dass Ross so positioniert war, dass das Auto ihn eher leicht gestreift haben dürfte, wenn überhaupt. Alexander, was war dein Eindruck, wie sehr haben diese Bilder von der Erschießung von Renee Good die Debatte auch verändert?
Also es war schon ein Schock, dass jetzt tatsächlich auch eine amerikanische Staatsbürgerin stirbt, die in dem Sinn, also das kann man ja auf den Videos sehen, nicht versucht hat, jemanden zu überfahren, die nicht gewalttätig selbst geworden ist. Und für die Menschen war das schon ein kleiner Wendepunkt in Anführungszeichen, aber der Tod von Alex Pretty hat auch nochmal mehr ausgelöst. Für mich hat sich ehrlich gesagt danach vor allem die Frage gestellt, wie sind diese ICE-Agenten eigentlich ausgebildet? Also wenn du an einem Auto dran stehst und die Gefahr läufst, überfahren zu werden, gehst du normalerweise weg. Das hat der Mensch nicht gemacht. Und auch im Fall von Alex Pretty sieht man ja, dass offensichtlich diese Beamten nicht in der Lage sind, so eine Situation sinnvoll zu deeskalieren.
Reden wir gleich auch noch drüber, über die prekäre Ausbildung. Nach den Schüssen sagte der Agent Jonathan Ross auf dem Video, das er selbst mit seinem Handy aufnahm, fucking bitch über Renee Good. Wie sehr Kerstin, glaubst du, war das auch ein wirklich testosterongesteuerter Typ, der es einfach nicht ausgehalten hat, dass eine Frau sich dort mutig in den Weg gestellt hat? Ich meine, Renny Good hatte wirklich das Ziel, hier einzuschreiten und die Beamten bei ihrem Einsatz aufzuhalten.
Das weiß ich natürlich nicht, was für ein Geschlechterverhältnis der hat. Man weiß, dass der erstaunlicherweise sehr gut ausgebildet war. Das ist eben nicht einer von denen gewesen, der jetzt tatsächlich massenhaft mit wirklich nur ein paar Wochen Ausbildung da in den Dienst kommen. Aber was ihm vorher wohl passiert ist, er ist wohl schon mal in einer ähnlichen Situation gewesen und ist von einem Auto mitgeschleift worden. Und da baut sich natürlich Angst auf oder was auch immer, was sich aufbaut. Möglicherweise hätte der gar nicht im Dienst sein sollen. Also das ist eine Situation, ein Trauma. Da könnte man sich vorstellen, da soll jemand auch erstmal zur Ruhe kommen. Und wenn man sich Bilder und Videos anguckt von Bovino, der da steht und seine Leute
an... Das ist der berüchtigte Eisgouverneur, der in einem Gestapo-ähnlichen Mantel gerne unterwegs war, ja.
Genau. Der steht da und sagt, das ist unsere fucking Stadt.
Ja.
Und damit heizt er diese Leute an. Das hat möglicherweise auch eine Auswirkung, die wir gar nicht so sehen.
Die beiden Beamten, das ist, glaube ich, wichtig, nochmal genau festzuhalten, die Alex Pretty und René Good getötet haben, ermordet haben, so sehe ich es und so sehen es ja auch viele Amerikaner, sind seit Jahren im Amt. Also die sind seit Jahren Beamte, einer für die Border Patrol, die andere für ICE. Und ich glaube, das ist auch ein Hinweis darauf, dass so Fragen nach Training und Einsatz gar nicht die zentralen sind. Ich glaube, es geht um diese Institution. Die Frage stellt sich für die Demokraten, gerade für viele Bürger, was kann man mit dieser Behörde machen? Wie kann man die retten? Und ich glaube, viele kommen zu Recht, sehe ich es, zu dem Schluss, dass die nicht reformierbar ist. Dass Leute, bewaffnete Leute, die ein paar Wochen Training hinter sich haben, durch die Nachbarschaften roamen und streunern und dann die Leute aus den Häusern reißen, ist in keinem Fall gut. Also ich glaube, das sehen einfach sehr, sehr viele. Und diese institutionellen Fragen, die systemischen Fragen sind wichtig.
Wir gehen weiter in unserer Mini-Chronologie. Kerstin, du hast schon darauf hingewiesen, normalerweise nach einem solchen Mord oder zumindest Todesfall im Einsatz ermittelt das FBI. In diesem Fall zog eben das Heimatschutzministerium, zu dem ICE gehört, die Ermittlung an sich. Dort heißt es bis heute also kein Fehlvergehen, kein Fehler im Einsatz. Die US-Regierung ließ sich dann von der ganzen Empörung über den Mord nicht beirren. Am 12. Januar entschied man, 1000 weitere Grenzschutzagenten nach Minneapolis zu schicken. Trump posaunte dann rum, alles, was die Patrioten von ICE wollen, ist, die Mörder, Drogendealer, Süchtigen und Vergewaltiger aus Minnesota zu entfernen. So, das ist das Framing. Mittlerweile sind dort 3000 schwer bewaffnete Bundesbeamte. Zum Vergleich, die lokale Polizei von Minnesota hat rund 600 Mitarbeitende. Nachdem René Good getötet wurde, hätte man in der Regierung ja merken können, dass hier etwas aus dem Ruder läuft. Warum diese weitere Eskalation?
Naja, weil Trump hart auftreten möchte, weil er zeigen möchte, dass er seine Migrationspolitik durchsetzt gegen alle Widerstände. Es geht auch um einen politischen Machtkampf zwischen den Menschen in Minneapolis und der Regierung in Washington.
Und ich glaube, dass Trump gerade aus einer grundsätzlichen Position der Schwäche heraus operiert. Also die Umfragen auf allen Ebenen sprechen gegen ihn. Er hat es nicht geschafft, die Lebenskosten für die Amerikaner runterzubringen. Es gibt immer größer werdende Konflikte im rechten Lager. Es gibt den Epstein-Skandal. Die Invasion da in Venezuela ist nicht beliebt. Also Trump versucht aus der Schwäche heraus Macht und Stärke zu demonstrieren. Und ich glaube, das clasht gerade mit der Mehrheitsmeinung der Amerikaner.
Dann der nächste Aufreger, der 5-jährige Liam Cornejo Ramos wird festgenommen, als er gerade vom Kindergarten nach Hause kommt. Gemeinsam mit seinem Vater schickt man ihn in ein Internierungslager nach Texas. Kerstin, dass Abschiebungen gerade von Kindern jetzt nicht gerade familienfreundlich anzuschauen sind, das weiß man eigentlich. Warum, glaubst du, scheut man sich in der Trump-Regierung nicht davor, sowas so eskalieren zu lassen, dass solche Bilder entstehen können?
Also um ehrlich zu sein, frage ich mich das auch die ganze Zeit, denn genau diese Bilder waren ja ein Grund, warum er die Wahl nach der ersten Amtsperiode verloren hat. Also diese wirklich drastischen Familientrennungen, wo wir genau diese Bilder gesehen haben von kleinen Kindern, die von ihren Eltern getrennt worden sind.
Das war vor allem in der Grenze, Leute, die dort an der Grenze zu Mexiko aufgegriffen wurden.
Damals, Texas, genau. Und das hat damals schon in der Bevölkerung zu sehr viel negativer Reaktion geführt. Und damals wurde ja dann auch darüber gesprochen, und das fand ich wirklich interessant, Obama hat das damals auch gemacht. Er hat damals 2008 auch Familientrennungen durchgeführt. Es gab damals Bilder, die gezeigt worden sind. Da dachte man immer, das ist aus der Trump-Zeit zwar, aber aus der Obama-Zeit. Aber was der Unterschied war, ist, Obama hat ja viel mehr Leute abgeschoben, als es Trump im Moment macht. Also ich glaube, der hat in seiner in seinen acht Jahren...
Übrigens.
Auch Biden, der hatte nur längere Zeit. Also Obama hat, glaube ich, über 3 Millionen Leute abgeschoben.
Richtig, ja.
Und zum Teil eben auch an der Grenze mit diesen sehr unangenehmen und unmenschlichen Mitteln. Aber was er gemacht hat, er hat diese Themen immer runtergespielt und in der Öffentlichkeit hat er einen versöhnlichen Ton angeschlagen. Also er hat gesagt, Kinder, die mit ihren Eltern über die Grenze kamen und, weiß nicht, 5 Jahre waren, die haben einen besonderen Schutz, weil die konnten das hier nicht selbst mitbestimmen. Da gab es da ein Schutzprogramm und er hat Amerika zusammengehalten mit einer Idee von Einwanderung und gleichzeitig aber versucht, bestimmte Gesetze durchzusetzen, dass nämlich illegale Einwanderung illegal ist, die Leute wieder zurück müssen. Unter anderem damals ja auch sehr angestachelt durch das Thema, inwieweit haben die eine Auswirkung darauf, dass die Löhne von Leuten in Schlachthöfen oder in sonstigen Fabriken sinken, weil möglicherweise illegale Arbeiter weniger Arbeiterschutz haben und gedrückt werden können. Und gedrückt werden können und so. Also das war so damals die Zeit und Trump macht es genau umgekehrt. Der dreht das Grausame nach außen. Und ich glaube, das ist natürlich ein Zeichen seiner Politik, dieses Stärke ist Politik und nur Stärke, es gibt nichts anderes. Und diese Bilder sollen das, glaube ich, transportieren.
Martialisches Auftreten ist demnach ein Zeichen von Stärke.
Ja, Stärke nach außen, Außenpolitik, es gibt keine internationalen Regeln mehr, es gibt nur die Stärke und nach innen eben auch. Nach innen gibt es auch keinen Rechtsstaat mehr, ICE hält sich an keine gerichtlichen Anordnungen, verletzt das Recht massiv, indem es Leute eben auf eine Art und Weise abschiebt, die eigentlich vom Recht nicht gedeckt ist. Also er hält sich an diese Regeln nicht und darüber setzt er dieses Bild von Stärke. Und die Frage ist, die ich mir jetzt stelle und ich glaube, die sich viele jetzt stellen, ist das ein Siegeszug oder ist das eine Möglichkeit, die ihn von seinen Wählern zunehmend trennt, weil Amerika dieses Bild von sich selbst nicht hat?
Wenn wir über Brutalität und martialisches Auftreten reden, sind wir wieder in Minnesota am 23. Januar. Der Mord an Alex Pretty, der Intensivkrankenpfleger, mischt sich in die Auseinandersetzung einer Frau mit den ICE-Beamten ein. Die Beamten ringen ihn nieder. Als er auf dem Boden liegt, findet ein Beamter eine Waffe in der Hose von Pretty oder am Hosenbund und entfernt sich mit ihr. Er ist dann unbewaffnet und in dem Moment, erst danach, ziehen zwei Agenten ihre Waffen und feuern insgesamt 10 Schüsse aus nächster Distanz auf Pretty. Alexander, was ging dir durch den Kopf, als du diese Szenen, die uns dann alle relativ schnell durch Handykameras gefilmt erreichten, gesehen hast?
Also ich habe mich erschrocken ob der Brutalität. Da haben sich, glaube ich, 11 Beamte insgesamt am Ende auf Pretty gestürzt und einen zum Schluss unbewaffneten Mann, der keinerlei Gefahr darstellt, und das sieht man auf den Bildern, der liegt auf dem Boden, der hat seine Hände in Sichtweite, haben den erschossen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Bilder schon auch nochmal ein Wendepunkt waren, vor allem in Kombination mit der Tatsache, dass Chrissy Noem sich hingestellt und ihn als Terroristen bezeichnet hat, behauptet hat, Pretty wäre bewaffnet auf die Beamten losgegangen und einfach sehr schnell klar geworden ist, dass es stimmt nicht, die Darstellung entspricht einfach nicht der Realität.
Ja, das hat sie tatsächlich. Sie hat gesagt, Pretty sei mit einer 9mm Halbautomatikpistole auf die Beamten zugegangen, habe dabei mit seiner Waffe herumgefuchtelt. Und was sie noch sagte, hören wir jetzt mal.
When you perpetuate violence against a government because of ideological reasons and for reasons to resist and perpetuate violence, that is the definition of domestic terrorism. This individual who came with weapons and ammunition to stop a law enforcement operation of federal law enforcement officers committed an act of domestic terrorism. That's the facts.
So, also so wie er sich dort genähert habe und aufgetreten sei, das entspreche allen Kriterien von Domestic Terrorism, also Terrorismus im Innern. Videos, du hast es gesagt, Alexander, haben diese Darstellung längst widerlegt. Aber aus deutscher Perspektive, wenn ich die Frage auch mal stellen darf, da fragen sich schon viele, warum trägt der Mann überhaupt eine Waffe? Also die hatte er ja dabei. Und warum mischt er sich dann auch noch in eine Auseinandersetzung mit schwer bewaffneten Beamten ein? Ich will damit nicht sagen, dass irgendwas an diesem Vorgehen berechtigt ist, aber diese Fragen stellen sich trotzdem viele.
Die Waffenkultur aus Deutschland betrachtet ist seltsam. Ich würde nur, genau wie du gerade gesagt hast, dass man diese Fälle trennen muss. Ne? Dass der legal eine Waffe trägt, sollte in keiner Weise legitimieren, was die Beamten da machen. Also es sind einfach zwei getrennte Geschichten. Und dass der Mann über Wochen lang versucht, seine Nachbarn zu schützen und da mit unglaublich viel Mut und Courage vorgeht und versucht, das Leuten zu helfen. Ich glaube, seine letzten Worte sind, bevor er ermordet wird, dass er einer Frau auf vom Gehsteig
hochhalten will. Genau, die vorher mit Pfefferspray wohl attackiert wurde von den Eisbeamten.
Also ich finde viel bemerkenswerter, was der Mann, wofür er sich eingesetzt hat in seiner Arbeit als Krankenpfleger und in seinem Einsatz in der Community. Ich glaube, seine Waffe sollte nicht allzu große Rolle spielen in der Diskussion dieses Falls.
Siehst du das auch so?
Ich finde es ein schwieriges Zeichen, denn wenn man sich überlegt, wie die Waffe. Wenn man sich überlegt, wie reagiert man auf einen Staat, der zunehmend sich nicht mehr an Regeln hält, dann kann man ja nachvollziehen, dass es so eine Verzweiflung gibt, wenn man das Gefühl hat, wie kann ich mich eigentlich noch schützen? Und der nächste Schritt zu sagen, Gewalt oder ich brauche auch eine Waffe, ist nachvollziehbar, aber ist natürlich unfassbar gefährlich und delegitimiert dich auf eine gewisse Art und Weise, obwohl es natürlich rechtens ist, diese Waffe zu besetzen, aber das Zeichen, was man damit aussetzt. Und ich glaube, dieses Gefühl, diese Sehnsucht in Amerika nach einer Bürgerrechtsbewegung, die ist natürlich getragen von dieser gewaltlosen Bewegung und dieser Erinnerung darin, was man damit machen kann. Also auch mit dem Mut, wenn man sich anguckt, wie die schwarzen Bürgerrechtsbewegten damals, was die auch gemacht haben, welches Risiko die eingegangen sind, was die an Gewalt von Polizei ertragen haben, um irgendwann zu ihrem Recht zu kommen. Und da habe ich das Gefühl, ist das extrem kontraproduktiv. Das ist natürlich durch Social Media und wir leben in einer anderen Zeit. Trotzdem muss man, glaube ich, da innehalten. Ich glaube, das machen ja auch viele und sagen, das ist der falsche Weg. Und man muss sich viel stärker darauf konzentrieren, zu sagen, wie kann man zum Beispiel durch Boykotte, das haben die auch gemacht, zu sagen, einen Tag lang oder so machen wir unsere Läden zu.
Generalstreik.
Und dass man so versucht, strategischer nachzudenken als die Gewalt.
Alex Pretty war auf jeden Fall in einer Mission gegen ICE. Er war nicht zufällig nur an diesem einen Tag dort. Es ist dann diese Woche noch ein Video von ihm aufgetaucht, 11 Tage vor der Tat, wo man sieht, wie er gegen das Rücklicht eines ICE-Autos tritt, es auch eintritt. Auch in dem Video ringen die Beamten ihn danach nieder. Auch in der Situation trägt er eine Waffe. Ich bin mir sicher, Pretty war ein toller Mensch und auch ein richtig guter Krankenpfleger. Aber die harte Auseinandersetzung, die hat er schon gesucht, ne?
Ja, also er hat sich hart gegen ICE gestellt, aber ich finde, am Ende ist das Einzige, was zählt, war er in dem Moment, in dem er erschossen wurde, eine Gefahr für die Beamten. Und das war er nicht. Da gibt es auch überhaupt keinen Zweifel dran. Also ne, wir können jetzt das Urteil abwarten, dass es vielleicht geben wird oder vielleicht auch nicht, aber auf den Bildern sieht man keinen Grund, warum dieser Mann sterben musste. Und ich finde, das zählt.
Aber man kann ja die Frage trotzdem stellen, was wäre passiert, wenn er keine Waffe getragen hätte? Wäre das auch so eskaliert? Aber das ist natürlich hypothetisch. Trotzdem kann man die Frage ja mal stellen, ob es dazu gekommen wäre. Also ob das irgendwie auch so eine Zündschnur gewesen ist.
Es werden ja leider genug Menschen ohne Waffe umgebracht von entweder Polizeibeamten oder ICE oder Border Patrol. Das passiert viel zu oft. Insofern.
Es ist auch in Minneapolis, es ist nicht in jedem Staat legal, eine Waffe verdeckt vor allem zu tragen, aber dort ist es legal.
Genau. Und wenn wir uns damit jetzt beschäftigen, in wie der Mann in den letzten Wochen vorgegangen ist, also wie er seine Wut entladen hat. Ich habe das Gefühl, wir kommen in eine ganz komische Bahn. Wir sind uns ja hier, glaube ich, alle am Tisch einig, dass wir da gerade einem rechtsradikalen Umbau des Staates zuschauen, einer Behörde, einer Kraft, die ohne jegliche Rechtsstaatlichkeit vorgeht. Und dann fragen wir, ob irgendwie Leute in ein Auto irgendwie treten dürfen. Also ich glaube, die Verhältnisse stimmen nicht. Wenn wir uns einig sind, dass da etwas beispiellos gerade verschoben wird und faschistoid vorgegangen wird, dann sind, glaube ich, so Fälle von irgendwie Sabotage und solchem Widerstand, der sich nicht gegen Menschen richtet, sondern gegen ein Auto, sind für mich ein bisschen.
Also ich finde schon, man kann sich als Demonstrant grundsätzlich fragen, trage ich zu einer Eskalation bei oder zu einer Deeskalation? Und ich finde, es ist manchmal schon sinnvoll, darüber nachzudenken, wie kann ich die Situation in Anführungszeichen nicht noch schlimmer machen? Und wahrscheinlich wäre es, also ne, rückblickend besser gewesen, er hätte diese Waffe nicht dabei gehabt. Und trotzdem, das Einzige, was am Ende zählt, ist, war eine Gefahr für diese Beamten oder nicht? Und da ist die Antwort einfach ganz klar nein.
Man kann ja vielleicht auch nochmal erwähnen, was die Trump-Administration, wogegen die eigentlich kämpfen, also gegen die Migranten, die illegal im Land sind. Aber weshalb sie auch in Minnesota sind, in Minneapolis, dass das sogenannte Sanctuary Cities sind, also Städte, in denen die Regierung, die Bürgermeister entschieden hat, unsere Polizei hilft nicht bei der Abschiebung. Das ist ja in anderen Städten nicht so und normalerweise müssen natürlich die Polizei auch ganz normale Gesetze einhalten. Du musst dann fragen, woher kommst du und Daten aufnehmen. Das machen Sanctuary Cities nicht. Und das ist ja einer dieser Punkte, der die Trump-Regierung so fuchsig macht.
Richtig fuchsig.
Und diese 600 Polizisten, die es da gibt, die arbeiten einfach eben für die Gemeinde, für die Gemeinschaft, die machen normale Polizeiarbeit, aber eben nicht Migrations- oder Immigrationsarbeit. Und deshalb schickt Trump diese Übermacht an ICE Agents da rein, weil er sagt, na, wenn ihr den Job nicht macht, dann mache ich es. Und ich frage mich halt, welche Möglichkeit gibt es, außer jetzt so eine Art bürgerkriegshafte Situation, welche Möglichkeiten gibt es zu sagen, okay, ihr zieht ab, aber wir verändern unsere Politik auch ein bisschen und sagen, unsere Polizisten kümmern sich darum, dass zum Beispiel Kriminelle auch festgesetzt werden, dass wir da auch die Herkunft abfragen. Also wo kann man aufeinander zugehen? Das frage ich mich.
Ob der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, dazu bereit ist, ist offen. Mhm. Er hat auf jeden Fall geäußert, die Sorge, dass das Land in einen Bürgerkrieg abrutschen könnte. Ich zitiere ihn, ist dies ein Fort Sumter-Moment? Fragte er diese Woche in einem Interview. Fort Sumter bei Charleston in South Carolina ist der Ort, an dem die ersten Schüsse des amerikanischen Bürgerkriegs von 1861 gefeuert wurden. Was meint ihr? Sind die Sorgen realistisch? Du schüttelst den Kopf.
Na, doch, ich sehe schon die Sorgen als realistisch an. Ich glaube nur nicht, dass wir noch an einem Punkt sind, wo man denen sich irgendwie anpassen kann. Also nicht der Trump-Regierung. Und ich glaube, dass Minneapolis in den letzten Wochen was anderes bewiesen hat. Und das ist, dass Leute auf die Straße gehen, streiken, sich um ihre Nachbarn kümmern, dass die Lokalpolitik auch das unterstützt und sagt, get the fuck out here, ja, wie Jacob Frey, dem Bürgermeister zu ICE, gesagt hat. Das sehe ich gerade so die, also ich habe noch mehr Angst vor der Kapitulation, dass Leute das alles mitmachen, dass sie sich nicht wehren. Und ich sehe ja den Punkt auch von euch beiden der Deeskalierung. Ich glaube, jeder Protest sollte auch so angegangen werden, dass man sagt, wir sollen denen jetzt nicht unnötig Futter geben, aber die brauchen gar kein Futter. ICE braucht kein Futter, Trump braucht kein Futter, das hat der.
Walz hat ja inzwischen der Trump-Regierung versprochen, zumindest ein bisschen auf sie zuzugehen. Mhm. Und ich war am Dienstag aber auf einem Protest vor Walz' Büro im State Capitol in Minnesota. Da haben Menschen Schilder hochgehalten und geschrien, we want justice, und haben gesagt, sie akzeptieren nichts anderes als den Abzug oder die Abschaffung von ICE. Und die Tatsache, dass Greg Bovino, dieser ICE-Kommandeur, jetzt abgezogen wurde aus Minneapolis, das ist für sie kein Grund, jetzt zu sagen, okay, dann sind wir zufrieden, sondern das ist so ein Sieg, dass sie das Gefühl haben, okay, jetzt erst recht.
Mhm. Und davor habe ich, um ehrlich zu sein, total Angst. Denn die Leute, die da stehen, das ist ja auch ein sehr mobilisierungsfähiger Teil der Gesellschaft. Und dieses Thema wird jetzt gerade vor den Midterms, vor den Zwischenwahlen jetzt im November, wird es halt total groß gemacht. Und es, ich weiß nicht, ob das im Sinne Amerikas ist, im Sinne der Migranten, im Sinne von einer Zukunft von Amerika, oder ob es mehr im Sinne davon ist, hier haben wir einen Punkt, wo wir als Republikaner die Republikaner und Trump angreifen können und extrem mobilisieren und Öffentlichkeit erzeugen können.
Ich glaube, das Thema ist groß für die Leute. Wir haben, glaube ich, alle eine Skepsis gegenüber Umfragen oder irgendwie auch viel mehr Informationen als eine Zahl. Aber seit Wochen gibt es Umfragen zu ICE und der Frage nach Reform oder Abschaffung. Die Mehrheit will mittlerweile in Amerika, ja, über beide Parteien hinaus, will eine Abschaffung. Und ich will damit nur sagen, selbst wenn das 20% am Ende weniger sind, die davon überzeugt sind, und selbst wenn das gerade ein starker Mobilisierungsmoment ist, ich glaube, das wird nicht von oben groß gemacht. Die Leute haben keine Lust darauf, dass Immigranten aus ihrer Nachbarschaft gefischt werden. Also man kann es politisch gar nicht umgehen. Die werden ja damit konfrontiert.
Eine Mehrheit will die Abschaffung von ICE. Lass uns zusammen doch einmal darauf schauen, wie es überhaupt zu ICE kam und wie sich diese Behörde auch entwickelt hat. Der volle Name steht für Immigration and Customs Enforcement, also eigentlich eine Art Einwanderungsbehörde. Die wurde 2003 gegründet, mit demselben Gesetz, das damals auch das Department of Homeland Security, also das Heimatschutzministerium, mitbegründete. Das Ganze erfolgte in der Folge des 11. September, als George Bush Präsident der USA war und seinen War on Terror, den Krieg gegen den Terror, in Gang setzte. Die Intention anfangs war die Überwachung der Bundesgrenze inklusive der Grenz- und Zollkontrolle, die Überwachung der unerlaubten Migration. Also dieses Element gab es am Anfang schon auch, aber ein anderer Schwerpunkt. Die Bekämpfung des Terrorismus gehörte noch dazu, der grenzüberschreitenden Kriminalität etc. Unter Obama und auch unter der Biden-Regierung hat ICE weitergemacht und sich vor allem der Überwachung der Bundesgrenze und eben der illegalen Migration gewidmet. Kerstin, du hast das schon anklingen lassen. Schön war diese Arbeit nie, aber ICE war eine Behörde mit gewissen Regeln. Zum Beispiel, dass Kirchen, Schulen und Krankenhäuser von Einsätzen ausgenommen waren. Mit der Trump-Regierung wurden diese Regeln dann Stück für Stück abgebaut. Jetzt waren plötzlich alle Orte für ICE zugänglich. Die Maßstäbe für Einsätze waren jetzt Common Sense, also quasi der gesunde Menschenverstand und damit eigentlich der Willkür jedes einzelnen Kommandeurs oder Agenten unterlegen. ICE wurde dann zu einem zentralen Vehikel für die Abschiebeagenda der Trump-Regierung. Wie wichtig sie ist, kann man allein daran sehen, wie viel Geld aus dem Haushalt in diese Behörde fließt. 2024 betrug das Budget noch 9,8 Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr wurde der Betrag verdreifacht auf 28 Milliarden Dollar. Insgesamt stehen ICE bis 29, 75 Milliarden Dollar zur Verfügung. Bestfinanzierte Strafverfolgungsbehörde der USA plötzlich. Wohin das ganze Geld fließt, sieht man an den Startboni für die Beamten. 50.000 Dollar beträgt der mittlerweile. Gibt es in den USA irgendeinen vergleichbaren Startjob? Also das ist schon sehr attraktiv und das soll es auch sein, ne?
Ich weiß nicht, ob es andere Jobs gibt, in denen es gibt. Es ist sehr bemerkenswert, dass diese, und es spricht ja auch dafür, also ich würde sagen, da kommt gerade Wirtschaftskrise und eben faschistoide Tendenzen zusammen. Es ist ein Problem, dass es keine anderen Branchen, Industrien gibt, die wachsen auf eine Weise, dass da Arbeitsplätze entstehen und dass Leute aus der Arbeitslosigkeit zu ICE gehen, weil sie da irgendwie einen Job finden. Das ist wirklich, also macht das viel komplizierter.
Und also vor allem muss man sich schon fragen, wer das dann eigentlich macht. Also wer
das attraktiv findet.
Genau, wer findet es attraktiv, Migranten zu jagen mit einer sehr kurzen Ausbildung, mit all der Brutalität, die da jetzt schon im Umlauf ist.
Wenig Linksliberale darunter.
Also die haben ja mit Geolocations oder Geotracking, wie das heißt, gearbeitet. Die haben ja Leute im Netz konkret mit dieser Werbung konfrontiert, die sich entweder für Waffen und taktische Waffen interessieren, die gerne auf Ultimate Fighting Events gehen. Und
wo man sich so richtig die Köpfe einschlägt.
Ja. Genau. Und in einigen dieser Plakate und in dieser Werbung sind immer so kleine Trigger, die so White Nationalist Wording haben. Also es ist nicht gerade verdeckt, wen die damit ansprechen.
Ich war im letzten Sommer mal bei einer Veranstaltung mit damals Charlie Kirk und Tom Homan. Tom Homan ist der ICE-Chef. Und die sprachen mit einem nationalistischen Furor über die Massenabschiebung und alles. Und dann standen da auch Leute dann an und mehrere Leute haben sich dann quasi in der Fragerunde beworben bei ICE. Und einem habe ich danach noch gesprochen, der meinte, ja, er ist arbeitslos, liebt Trump und sieht da eine Möglichkeit, irgendwie seinen kranken Vater zu versorgen. Also so viel Ausdruck eines kranken Systems ja auch, ne?
Ich finde es auch bemerkenswert. Mir haben Menschen in Minneapolis erzählt, dass das eine, was ICE-Agenten machen, ist Migranten jagen. Das andere, was sie machen, ist aber inzwischen auch die Demonstranten jagen. Also ganz viele Leute wollten mir weder ihren Namen, noch nicht mal den Vornamen sagen, noch sich fotografieren lassen, weil sie sagen, ICE-Beamte verfolgen uns nach Hause. Die wollen wissen, wo wir wohnen, damit sie uns jagen können.
Das Training dieser ICE-Beamten wurde von ursprünglich mal 5 Monaten auf 47 Tage reduziert. Das soll wohl, so mutmaßt man, eine Anspielung auf Trump sein, den 47. Präsidenten der USA, aber das ist nicht so wichtig. Wichtiger ist natürlich, dass man für einen so macht- und verantwortungsvollen Job mehr als 47 Tage Ausbildung braucht, oder?
Sehe ich auch so, beziehungsweise ich sehe es ja, wie ich schon mehrfach jetzt so versucht habe, klar zu machen. Ich sehe kein Training der Welt, das aus dieser Behörde eine demokratische Behörde macht, die nach die Civil Rights schützt. Also ich sehe es selbst mit einem 10-monatigen Training. Das wäre viel besser. Das würde Sachen verhindern. Aber ich glaube, diese Behörde, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, ist nicht zu retten.
Ja, ich bin so ein bisschen, wenn du das sagst, daran erinnert, an die Debatten nach George Floyd und der Forderung nach der Abschaffung der Polizei. Und da hieß es ja auch immer, das ist das Thema der Demokraten. Die müssen jetzt defunded und abgeschafft werden. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das der richtige Weg ist und ob das wirklich die Mehrheit der Leute dauerhaft fordern. Ich habe diese Umfragen, die kenne ich nicht. Ich weiß nur, wie die Umfragen sind zum Thema illegale Einwanderung. Und die sind ja schon auch am Ende von Biden und dann bei Trump sehr hoch. Also die sind ja auch ins demokratische Lager hinein. Also 14 Millionen Menschen, die über die Grenze gekommen sind, da arbeiten, die wahnsinnig wichtig für die Wirtschaft sind, aber eben keine Aufenthaltsgenehmigung haben. Und da gibt es schon eine überdurchschnittliche Zustimmung zu der Politik, die Leute abzuschieben. Aus tausenderlei Gründen, weil man glaubt, es geht einem besser dadurch, weil man endlich wieder Regeln durchgesetzt haben will, wie auch immer.
Na, diese Debatte, die kennen wir ja nun auch aus Deutschland, dass es ein großes Bedürfnis danach gibt, wenn schon Leute kommen, dass man wenigstens weiß, wer das ist, dass sie registriert werden und dass es auch feste Regeln dafür gibt.
Also diese Zahlen kenne ich und ich weiß auch, dass zunehmend die Reaktion auf diese Brutalität steigt und dass es da so ein Disconnect gibt. Ich kann mir aber jetzt nicht vorstellen, wenn ICE, wenn es diese Behörde nicht mehr geben würde, es gäbe ja keine Grenzbehörde, es gäbe niemanden, der dann den Job macht, den bei uns ja auch Grenzbeamte machen. Und da frage ich mich, ob diese Forderung, ob das durchdacht ist und ob das wirklich das ist, was die Lösung bringt. Weil ich das Gefühl habe, nur durch Reform, wenn man sich anschaut, wie sich die Polizei in Minneapolis, in Minnesota, wie die sich reformiert haben, wie die Vertrauen zurückgewonnen haben und wen die neu eingestellt haben, das ist natürlich jetzt alles wieder zerfetzt worden, aber das geht. Und ich glaube, Reform ist schon der bessere Weg.
Und also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe vor der Wahl aus den USA berichtet und da war Immigration das Thema, das am häufigsten aufgetaucht ist, das Leute genannt haben, was sie sich, was für eine Veränderung sie sich nach der Wahl wünschen. Und da haben Menschen auch wirklich gesagt, ihnen ist jedes Mittel recht, um Migranten loszuwerden. So schlimm es klingt. Und deshalb, Markus, du hattest vorhin über diese Bilder gesprochen, des fünfjährigen Liam und diese wirklich schrecklich anzusehenden Fotos von diesem Kind. Und ich fürchte aber, dass es auch wirklich viele Republikaner gibt, die das gar nicht so tragisch finden oder die es schaffen, das irgendwie trotzdem sich in Anführungszeichen schön zu reden und zu sagen, dann hätten die Eltern ihn halt nicht mitbringen dürfen. Ja. Insofern, ich glaube...
So die Einstellung dahinter, endlich macht das mal jemand ernsthaft.
Genau, endlich ist auch einer nicht so gefühlsduselig. Und also Alex Pretty scheint schon auch ein bisschen Wendepunkt zu sein, der Tod, weil da so offensichtlich auch einfach Lügen der Regierung im Spiel sind, ne? Und weil auch alle sehen können, was da passiert ist. Da gibt es ja jetzt diese Videos, aber die Brutalität an sich... Ich fürchte, dass es auch einen Teil der Bevölkerung gibt, den das gar nicht stört.
Ja, ich glaube, beides ist wahr, was gerade gesagt wurde, dass es einen großen Teil der Magerbasis gibt, der das Gewaltspektakel gerade unterstützt. Das kann man nicht unterschätzen. Und man sollte auch nicht unterschätzen, dass vor der Wahl und auch jetzt es einen großen Teil der Amerikaner gibt, die eine strengere Einwanderungspolitik wollen. Ich glaube, die Forderung ist auch gar nicht Einwanderungspolitik einzustellen oder den Grenzschutz einzustellen. Das sind ja Forderungen, die kann man haben für irgendwie in 20 Jahren oder wenn man an eine bestimmte linke Vision glaubt und so weiter. Aber im Hier und Jetzt kann man ja eine Einwanderungspolitik durchführen, die ICE nicht einschließt. ICE gab es vor, wie wir eben gesagt haben, 25 Jahren gar nicht. Es gab den Großteil der Geschichte, gab es ICE nicht.
Aber die haben eine andere Behörde ersetzt, ne? Also es gab ja eine Immigration-Behörde stattdessen.
Mit unterschiedlichen Funktionen, ne? Diese Behörde vor 2003 ist nicht durch die Communities gezogen mit Waffen und hat die Leute aus den Häusern geholt. Also ich sage nicht, dass irgendwie das Abolish ICE und Abolish Borders die demokratische Position sein kann. Ich glaube, ist zu wild, ja?
Also eine Frage, die man sich natürlich stellt, ist, warum gehen diese ICE-Beamten nicht zum Beispiel, so wie bei uns, Schwarzarbeit, ne? Denn man geht in die Firmen, in die Fabriken, dort, wo die Leute sind und hat das Ganze kontrollierter als diese durch die Stadt jagen. Das hat ja wirklich, das sind ja also sowas von schlimme Bilder, die man im Grunde genommen nur aus autoritären Terrorstaaten kennt. So hat das die Bush-Regierung gemacht. Die haben damals die größte Abschiebung in Iowa durchgeführt in so einer Fleischfabrik. So hat es Obama gemacht. Aber das erzeugt natürlich nicht die Bilder, die Trump haben will. Und ich habe letztens so einen Beitrag gelesen auf Twitter von einem dieser rechten Kommentatoren. Der machte sich lustig über die Leute und hat gesagt, ja, also ihr wollt, dass Illegale abgeschoben werden. Aber ihr wollt nicht, dass irgendjemand dabei zu Schaden kommt oder dass es jemandem schlecht geht. Oder dass linke Demonstranten da stehen und sagen, das finde ich aber nicht gut. Dann sagt ihr sofort, okay, wir lassen das alles und tun nichts. Und das ist natürlich so ein bisschen die Haltung von rechts. Dass man halt sagt, ja, wie sollen wir es denn machen? Also die Leute wollen natürlich nicht gehen und die haben Kontakte geknüpft und wenn wir die aus ihrem Umfeld rausgeben, dann kommt es immer zu Dramen. Und die Frage ist halt, glaube ich, die man beantworten und die man auch debattieren muss, wie kann das anders gehen, wenn man Einwanderungspolitik durchsetzen will, gleichzeitig aber Mensch bleiben möchte? Und also wie kann man das erreichen? Und ich glaube, diese Debatte wird nicht geführt.
Eine wichtige Rolle bei dem neuen Vorgehen von ICE, um Leute abzuschieben, ausfindig zu machen, spielt wohl auch eine Software des Unternehmens Palantir, eine App namens Elite. Was weißt du darüber?
Ja, diese Zusammenarbeit zwischen Palantir und ICE gibt es ja seit Jahren und wurde jetzt im letzten Jahr extrem sozusagen angezogen. Es wandern da Millionen in dieses Unternehmen. Palantir ist wirklich ein so zentraler Baustein dieser Trump-Regierung und ist es Datenanalyse vor allem. Ja, es wird eingesetzt, um genau zu wissen, wo Leute leben, was ihr Status ist, was ihre Gesundheitsversorgung ist. Da sind auch zum Teil werden Informationen aus verschiedenen Behörden und Privatunternehmen alle zentralisiert. Also es ist hochproblematisch, was für eine Art von Überwachungsstaat da entsteht. Ja, also der ist wirklich da in den Ansätzen. Und dann geht es darum, dass das auch bei den Einsätzen von ICE zum Einsatz kommt, wenn man weiß, wie bestimmte, also dann werden die Telefondaten gecheckt, wird kontrolliert, welcher Name mit den Bildern, die aufgenommen wurde. Alles läuft zusammen. Und das ist die Rolle von Palantir gerade, die ich total kritisch sehe. Darf ich noch einen Gedanken hinterher schieben, weil wir gerade auch bei Abolish ICE oder der Frage nach Reform waren. Ich sehe die Verantwortung ja auch bei den Demokraten, mal die Debatte ein bisschen anzuschieben und zu sagen so, Trump hat euch eine Einwanderungspolitik, eine andere versprochen und dass die Preise runtergehen. Jetzt sind die Preise nicht runtergegangen, obwohl die Grenze dicht ist. Daraus kann man ja mal was machen, daraus kann man ja mal sagen, das ist den meisten Amerikanern ist nicht geholfen, wenn Migranten irgendwie aus ihren Betten gezogen werden und Transmenschen keine Gesundheitsversorgung mehr haben. Also ich sehe die Verantwortung bei der Demokratischen Partei, diesen Diskurs mal ein bisschen anzuschieben mit einer menschenwürdigen Verantwortung.
Ja, ich hoffe, Sie haben deinen Appell gehört.
Danke.
Und reagieren darauf. Es gab von Donald Trump in den vergangenen Tagen, ihr habt zum Teil schon darauf hingewiesen, andere Signale als aus den Wochen zuvor, die man durchaus als Versuch der Beruhigung der Lage interpretieren kann. Erst zog er den berüchtigten Chef des Grenzschutzes, den Herrn Bovino aus Minneapolis ab. Am Donnerstag hat er ihn dann sogar ganz des Amtes, zumindest vom Chefposten, enthoben. Auch ein Anruf beim örtlichen Gouverneur Tim Walz gehörte zu Trumps Programm. Danach berichtete Trump von einem sehr guten Telefongespräch und meinte, wir scheinen tatsächlich auf einer Wellenlänge zu sein. Ein starker Kontrast ist das zu den Worten, die er vorher über Walz in den Mund genommen hatte, als er ihn zum Beispiel sehr dumm, korrupt und ein schrecklicher Gouverneur bezeichnete. Was meinst du, Kerstin, was hat Trump zu dieser zumindest kleinen oder temporären, bei ihm weiß man nie, wie lange das dauert, Kehrtwende bewogen?
Trump selber hat ja gesagt, das Einzige, was mich begrenzt, das ist mein Bewusstsein und meine eigene Moral. Es gibt sonst keine Regeln, die mich irgendwie begrenzen. Aber ich glaube, es gibt noch zwei weitere Dinge. Das eine ist der Markt. Das haben wir bei Grönland gesehen. Wenn der Markt implodiert, dann reagiert er. Und das andere ist schon auch die öffentliche Meinung. Und wir wissen ja, dass er es als enorme Niederlage empfinden würde, wenn er in den Midterms im November möglicherweise den Senat oder das Haus verlieren würde, gerade im Haus, wo es sehr knapp ist. Und der merkt ja, das ist ja eine seiner wirklichen Talente, ein Gefühl zu haben, wo sich was verschiebt. Und was niemand anderes als Trump kann, ist, der kann heute sagen, Walz ist ein ganz fürchterlicher Mensch und am nächsten Tag sagt er, Bingo, super Gespräch und seine Leute gehen mit. Die sagen nicht, hä, komisch, sondern die sagen, ja, prima, der ist flexibel, der kann sich auf die Situation einstellen. Und deshalb ist er jetzt auch nach Iowa gefahren, wenn ich das noch gerade anschließen darf, und hat da versucht, das Thema jetzt ein bisschen rumzudrehen und spricht da jetzt plötzlich über Preise und Affordability und dass er derjenige ist, der die Wirtschaft stabilisiert hat. Die Leute erleben es anders. Ich glaube, 65% der Amerikaner sagen, es geht uns schlechter als vor Trump. Und das sind im Moment, glaube ich, die beiden Bühnen, auf denen er tanzt.
Zu dieser temporären Kehrtwende könnte auch gehören, dass seine Ehefrau Melania diese Woche mal wieder in die Öffentlichkeit geschickt wurde, was wirklich sehr selten geschieht. Beim Fernsehsender Fox gab sie ein Interview, um zur Einheit aufzurufen. Ich bin gegen Gewalt, sagte sie, sagte dann allerdings auch, dass vor allem die Demonstranten bitte von der Gewalt Abstand nehmen sollten. Wir hören mal kurz in ihre Äußerung rein.
We need to unify. I'm calling for unity. I know my husband, the president, had a great call yesterday with the governor and the mayor, and they're working together to make it peaceful and without riots. I'm against the violence, so if you protest in peace. And we need to unify in these times.
Ist das nicht ein schönes Signal, dass man gerade in diesen Zeiten zusammenstehen soll?
Ich finde es auch einfach absurd, dass sie sagt Protest in Peace, wenn gerade ein Demonstrant erschossen wurde, der peaceful war. Aber was mich vor allem umtreibt, ist die Frage, ob diese Kehrtwende in Anführungszeichen, ob das jetzt eigentlich Symbolpolitik ist oder ob da wirklich was draus folgt.
Was glaubst du?
Also, ehrlich gesagt, sehen kann man bisher noch nicht so viel Unterschied von allem, was ich gehört habe. Also es werden immer noch Dutzende Menschen am Tag Migranten festgenommen in Minneapolis. Es gibt jetzt zwar einen neuen Kommandeur, der das übersieht, aber ich glaube, in der Praxis hat sich bisher noch nicht so viel verändert, nach dem, was ich mitkriege. Es klingt alles nach Deeskalation und es wird alles anders und jetzt friedlich, aber ich bin nicht sicher, ob das nachher am Ende mehr ist als große Worte oder ob es genauso weitergeht.
Es gibt, und das will ich mit euch zum Abschluss diskutieren, ja auch diverse Theorien, ob es Trump bei dem Vorgehen von ICE, zumindest wie wir es bisher erlebt haben, wirklich nur um eine stärkere oder härtere Migrationspolitik geht oder ob er nicht auch noch andere Hintergedanken hat. Es gibt diese Theorie, dass Trump es vor allem darum gegangen sei, Straßenkämpfe selber zu provozieren, um dann mit Hilfe des Aufstandsgesetzes, des Insurrection Acts aus dem Jahr 1807 Militärs in den Bundesstaat schicken zu können, um dort selbst die Kontrolle zu übernehmen. Was würde Trump damit gewinnen und für wie plausibel hältst du das?
Na, ich glaube, dass da verschiedene Faktoren zusammenkommen, ja, dass man es auch typisch für Trump ist, dass er vorprescht, eskaliert und dann so eine Art von Besänftigung vornimmt und dann wieder eskaliert und langsam verschiebt sich etwas. Das sehen wir seit 10 Jahren bei Trump, ne, dass er irgendwie rudert, aber er eskaliert auf lange Strecke schon. Was ihm geholfen wäre mit dem Insurrection Act, wäre natürlich, dass so bestimmte demokratische Mechanismen noch mehr ausgeschaltet wären. Er hätte noch viel mehr Einsatzbereitschaft für seine Behörden und Polizei. Insofern wäre das die nächste Stufe der Eskalation.
Genau, und das auch wiederum eine Theorie, aber sie wird von vielen geteilt. Ich hatte diese Woche zum Beispiel ein Gespräch mit dem ehemaligen außenpolitischen Chefberater der Bundeskanzlerin, Christoph Heusgen. Der meinte, also er sieht das schon, dass hier bewusst bürgerkriegsähnliche Zustände mit angezettelt werde, weil in einem solchen Ausnahmezustand Trump dann ganz andere Befugnisse, du meintest es auch gerade, Lukas, zustünden. Und dann auch mit Blick auf die Midterm-Wahlen im November ist im Extremfall sogar Trump sagen könnte, also diese Wahlen können in dieser Phase des Ausnahmezustands nicht stattfinden. Du nickst, hältst du das auch für nicht ganz ausgeschlossen? Also ich meine, Christoph Heusgen ist jetzt kein klassischer Verbreiter von Verschwörungstheorien.
Ja, es gibt ja, glaube ich, ganz viele oder ganz große Angst, dass die Midterms, dass die Wahlen nicht fair ablaufen können, weil er schon Möglichkeiten hat. Also das eine ist ja, die klassischen Sachen quasi sind halt, dass er die Leute, die Politiker da anrät, die Wahlbezirke im Moment schon zu verziehen. Dann gibt es ja auch die Möglichkeit, ohne den Insurrection Act abrufen zu müssen, Militär in die Straßen zu schicken während der Wahl, um damit Angst auch zu erzeugen. Es gibt die Möglichkeit, einfach diese Wahlcomputer zu beschlagnahmen oder zu sagen, ab jetzt wird nicht mehr gezählt. Also man muss, glaube ich, gar nicht den Bürgerkrieg hervorrufen, sondern er hat tatsächlich relativ viele Möglichkeiten, die auch alle schon durchspielen im Weißen Haus, wie man da eingreifen kann, wenn es nicht so läuft, wie man sich das wünscht.
Wie sehr die Trump-Regierung selbst das Thema Migration und das, was in Minnesota öffentlich wurde, mit dem Thema Wahlen verknüpft, das sieht man auch an einem Brief der Justizministerin Pam Bondi an den Gouverneur Tim Walz. In dem forderte sie, dass der Staat, also Minnesota, sein privates Wahlregister an die Bundesregierung übergibt, weil in dem für die Führung der jeweiligen Staaten zugänglichen Register sind nämlich neben Informationen wie Name, Geburtsdaten und Adressen auch sensible Informationen wie Führerschein und Sozialversicherungsnummern aufgeführt. Und Kritiker befürchten, dass diese Daten von Trumps Regierung manipuliert werden könnten, um künftig falsche Behauptungen über die unberechtigte Stimmabgabe zu untermauern. Also da dreht sich wieder alles sehr um die Verschwörung Wahlen. Er behauptet ja bis heute, dass er im Jahr 2000 eigentlich gegen Joe Biden gewonnen habe und tut offenbar sehr vieles dafür, dass beim nächsten Mal selber, sollte er überhaupt noch ein drittes Mal antreten, was ja jetzt auch quasi als Befürchtung im Raum ist, um dann mehr Kontrolle über den Wahlvorgang an sich zu haben.
Ja, man muss mittlerweile davon ausgehen, dass die Trump-Regierung diese Wahlen in diesem Jahr und auch 2028 auf die eine oder andere Weise manipulieren und dann auch anfechten wird. Also das gibt die, wir haben über die verschiedenen Wege gesprochen, National Guard auch, die dann bei den Wahlurnen stehen und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten der Einschüchterung, der Manipulation, der Restriktion, dass man das viel schwieriger macht. Das wird passieren. Ich glaube nicht, dass es am Ende dazu kommt, dass diese Wahlen gar nicht stattfinden, sondern sie werden stattfinden, aber auf eine nicht freie Weise.
Und dann nochmal die Frage, geht es bei dem brutalen Vorgehen von ICE im Kern um Migrationspolitik oder geht es um etwas anderes, für Trump persönlich zumindest vielleicht Wichtigeres, die Kontrolle über den Wahlprozess?
Also in Migrationspolitik geht es ganz sicher nicht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, weil da gäbe es Wege, die weniger brutal sind und weniger Öffentlichkeit provozieren. Ich merke selber an mir, vor ein paar Jahren hätte ich noch sehr viel vorsichtiger formuliert und ich hätte mich ferngehalten von diesen, in Anführungszeichen, Verschwörungstheorien. Aber man muss sagen, dass die letzten Jahre mich schon gelehrt haben, dass unter Trump einfach Dinge möglich sind, die ich vorher für undenkbar gehalten hätte.
Man muss, glaube ich, auch sagen, Trump hat wahrscheinlich keine Strategie. Also er macht nicht A, um B oder C zu erreichen, sondern der probiert halt mal rum und schaut, was da funktioniert. Und im Moment merkt er, dass das nicht so gut funktioniert. Also diese Taktik hat ja eher dazu geführt, dass er jetzt sehr unter Beschuss ist, sogar von seinen eigenen Republikanern, die normalerweise ja nie was zu ihm sagen und die jetzt zum allerersten Mal so kleine Piepslaute zumindest mal von sich geben und sagen, das ist nicht okay. Und das hat ihn ja schon offensichtlich dazu gebracht, zumindest mal symbolhaft da eine Kehrtwende zu machen. Und jetzt muss man mal gucken, wie lange der Druck aufrechterhalten wird. Und die andere Sache ist natürlich, in demokratischen Staaten, wie können die sich dagegen wehren, dass es diesen Einfluss von Trump auf den Wahlablauf gibt? Und man muss ja schon sagen, die Amerikaner sind ja enorm mobilisierbar, enorm aktiv und die wissen natürlich auch, dass das auf sie zukommt. Und die Leute, gerade auch jetzt, ich habe mit Leuten in Iowa gesprochen, die ich seit Jahrzehnten fast begleite, die sind politisiert dadurch. Die haben republikanisch gewählt und sagen halt, wir wollen sicher gehen, dass es nicht so weitergeht. Und das sind Gründe, warum die Leute sich plötzlich in der Lokalpolitik engagieren. Und das ist für mich immer noch dieser Hoffnungsschimmer, dass das nicht so einfach wird für Trump.
Lukas, du bist ja jetzt nur auf Stippvisite in Berlin. Du wirst zurückkehren nach New York, wo du lebst. Hast du eigentlich die Hoffnung, dass das jetzt noch 2-3 vermeintlich schlimme Jahre unter Donald Trump werden, aber danach ist auch wieder ein Zurück zum freieren, schöneren Amerika geben wird?
Ja, Hoffnung habe ich schon. Die letzten Wochen in Minneapolis haben wir auch so grausam, das war auch Hoffnung gegeben, wenn ich mir die Bevölkerung angucke, wie sie aufsteht und sich wehrt und sich für ihre Mitmenschen einsetzt. Mir macht auch Hoffnung, dass es in New York einen Bürgermeister gibt, der für eine sehr andere demokratische Partei steht, der mit einem Plan, einem ökonomischen Programm, einem Charisma, einer Idee von Kommunikation und Vision da antritt und irgendwie hoffe ich, die demokratische Partei ein bisschen mitreißt, weil was von den Chuck Schumer und Hakeem Jeffries, den Leadern im Kongress so kommt, ist, finde ich, unter einem Strich unglaublich dünn. Und ich glaube, insofern so, mir geben Hoffnung die Bewegungen von unten und einzelne PolitikerInnen.
Was macht dir Hoffnung, Alexander?
Ja, ich kann mich Lukas nur anschließen. Also ich habe jetzt wirklich ganz tolle Menschen getroffen in Minneapolis. Leute, die sagen, sie sind zum ersten Mal jetzt auf Demonstrationen gegangen. Ich habe mit einer jungen Frau gesprochen, die kommt aus einer sehr konservativen christlichen Familie und die sagte, sie hatte sich nicht auf die Straße getraut vor dem Tod von Renee Good. Und jetzt hat sie mit ihren Eltern gebrochen und demonstriert zum ersten Mal gegen Trump. Also es gibt eine Politisierung, auch bei Leuten, die vorher unpolitisch waren. Ich frage mich halt, wie lange sie hält. Es ist einfach noch lange hin bis zu den Wahlen. Und gefühlt kann sich die Stimmung in diesem Land einfach jeden Tag ändern.
Ja, und ich glaube irgendwie, das andere, also wenn man das nochmal zu George Floyd zurückbringt und vergleicht, die Leute haben natürlich auch mehr Angst. Wenn man sich anguckt, wie wenig, also bei George Floyd, jedes Unternehmen hat sich dazu geäußert. Man hört kein einziges Unternehmen, das sich jetzt dieses Thema annimmt. Wer macht einen Song? Bruce Springsteen, der ja mittlerweile auch irgendwie slowly 80 oder so ist. Wo sind die ganzen Stimmen? Wo ist die Popkultur? Wo ist die Kunst? Wo sind die Unternehmen, die das jetzt benennen und machen? Und das tut keiner. Und ich glaube, das ist eine der größten Mächte, die Trump gerade über dieses Land hat. Der hat alle wirklich in der Hand und keiner traut sich, weil er Angst hat, danach erledigt zu sein.
Ja, es ist allerdings nicht Springsteen alleine. Es gibt auch die Sängerin Katy Perry oder Billie Eilish, die zu Protesten aufgerufen haben, auch der Schauspieler Pedro Pascal. Aber klar, es könnten sich natürlich auch noch mehr anschließen und vielleicht war das, was tragischerweise in Minneapolis geschehen ist, ja auch ein Weckruf für weitere Prominente. Ich danke euch für die Diskussion über unser Hauptthema heute. Ihr habt mir aber auch noch jeweils eine Rubrik mitgebracht mit Themen, die ansonsten in dieser Woche noch eine Relevanz für euch hatten. Und wir beginnen mit dir, Kerstin.
Da musste ich laut lachen.
Als ich zu dir hingelaufen bin heute Morgen, bin ich an einer Litwa-Säule vorbeigekommen und sah jetzt schon die Werbung für Melania, für ihre Dokumentation. Aha. Und im Kopf...
Ist gestern angelaufen.
Ja, krass, wie schnell das alles geht. Und zack hat man es hier irgendwie an der Janowitzbrücke vor den Augen. Und gestern habe ich noch gelesen, dass für das Ticket ihrer Doku in London ein einziges Ticket verkauft wurde. Da musste ich dann doch lachen.
Gut, das war die Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr. Ich glaube, für die um 18 Uhr waren es bereits zwei. Also da will man jetzt hier auch nicht allzu defätistisch sein. Aber ich sehe, du gehst nicht ins Kino. Das Ganze kommt dann bei Trumps Freund Jeff Bezos und Amazon Prime. Dann irgendwann auch kann man dann, wenn man möchte, auch noch zu Hause schauen. Und wir sind bei deiner Rubrik, Lukas.
Die Peinlichkeit der Woche.
Ja, ich bin ja als gebürtiger Berliner immer leicht beleidigt, wenn es so ganz grundsätzliches Berlin-Bashing gibt. Aber die Peinlichkeit der Woche ist für mich, dass ich durch diese Stadt laufe und die Gehwege nicht gestreut sind. Ich bin jetzt, mach mal was Konservatives. Was ist mit der Ordnung hier? Nee, ich kapiere es wirklich nicht. Das ist ja ein Horror für uns alle. Ich lege mich die ganze Zeit fast immer hin. Ist es ein Horror für ältere Menschen? Ist es ein Horror für nicht so bewegliche Menschen? Ich weiß, dass es in Berlin unter anderem daran liegt, dass so
Streusalzverbot.
Ja, genau, dass die Leute nicht.
Das ist schlecht für die Bäume.
Ja, das würde ich in dem Fall mal akzeptieren, dass sich die Leute nicht am laufenden Band die Knochen brechen. Ich finde es einfach peinlich.
Sollte jemand gedacht haben, der regierende Bürgermeister von Berlin habe irgendeine Macht, der ist spätestens seit dieser Woche klüger. Kai Wegner hat nämlich auf Twitter das Parlament in Berlin aufgefordert, endlich das Streusalz freizugeben, weil er das brauche. Aber die nächste Sitzung ist dort, glaube ich, erst für den Februar angesetzt und dann auch erst die erste Lesung. Also da wird man in Berlin noch bis zum Sommer auf das Streusalz warten müssen. Und wir sind abschließend bei dir, Alexandra, und deiner Rubrik.
Großartig. Davon will ich viel mehr hören.
Ich habe in der Washington Post eine wunderschöne Geschichte gelesen über Miss Cooper, der als Kind in der Schule gesagt wurde, sie singe so schrecklich, dass sie auf keinen Fall die Menschen damit belästigen soll. Und sie singt aber wahnsinnig gerne. Und dann hat sie als Erwachsene beschlossen, einen Chor zu gründen für Menschen, die nicht singen können. Den Tuneless Choir. Inzwischen gibt es 30 Ableger davon in Großbritannien. Und
das wäre was für mich.
Auch für mich.
Auch für mich. Und ich möchte davon mehr hören, weil man öfter Dinge machen sollte, in denen man nicht gut ist, aber die einfach Spaß machen und einem gut tun, gerade in diesen dunklen Zeiten.
Sehr gut. Zum Schluss müsst ihr leider nochmal euer Gehirn anstrengen. Wir blicken in die nächste Woche und ich bitte euch um Hilfe. Was glaubt ihr, könnte dann am Freitag, Samstag nächster Woche das Thema der Woche sein, politischer, gesellschaftlicher Natur, über das wir dann hier im Presseclub reden? Hast du irgendeine Ahnung, Lukas?
Na, ich könnte mir vorstellen, dass Trump, um auch wieder zum nächsten Thema, zur nächsten Machtinszenierung zu kommen, ein neues Land angreift. Im Iran spitzt sich die Lage zu, dass wir darüber dann reden.
Ach so.
Ich habe aber auch gestern gelesen, Themenwechsel, dass alleine in diesem Jahr in Hamburg über 10, ich glaube 15 obdachlose Menschen an Kälte gestorben sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das mal ein Thema wäre, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Was machen wir?
Ich wäre für einen Trump-freien Presseclub durchaus zu haben. Was glaubst du, was uns nächste Woche beschäftigen wird?
Möglicherweise reden wir ein bisschen mehr über die Sozialgesetzgebung in Deutschland und wie diese Reform zu bewerten ist, ob es überhaupt eine Reform ist und ob dieses permanent Reden, aber letztendlich dann doch nicht reformieren, letztendlich nur die Sozialbehörden unfassbar überfordert, weil sie permanent neue Protokolle erstellen müssen, aber letztendlich bei den Leuten selbst kommt weder mehr noch weniger oder was Besseres an.
Was glaubst du, worauf sollte ich mich schon mal einstellen, Alexander?
Also ich würde ehrlich gesagt auch auf Trump und den Iran tippen. Ich habe gesehen, dass schon Reporter nach Israel geflogen sind, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Und ich fürchte, dass es mich als Expertin für Trumps Eskalation dann auch trifft und ich nächste Woche nach Israel muss.
Was auch immer geschieht, ich wünsche gute Reisen und sichere Reisen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Mitsuo Iwamoto. Produktion Kate Kubel und Hannah Marahiel. Executive Producer Mickey Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.